The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 14. Juni.
Warum halten wir uns eigentlich bei chinesischen Elektroautos so vornehm zurück?
Halten wir uns nicht, wenn wir Europa ist?
Neulich kündigte der Wirtschaftsminister bei Markus Lanz an, was jetzt Realität wird. Die EU verhängt Strafzölle auf E-Autos aus China.
Europa prüft gerade, ob die chinesischen Elektroautos mit Dumping Subventionen in China en masse produziert werden. Dafür gibt es mehr als harte Beweise. Und wenn das so wäre, dann wäre zu entscheiden, ob man auf chinesische Elektroautos Zölle draufpackt.
Genau das kommt jetzt. Ab Anfang Juli gibt es an den Grenzen der EU Aufschläge auf Elektroautos, die in China produziert werden, und zwar saftige. Zwischen rund 17% und 38%. Automarken wie BYD sind davon betroffen. Dafür gibt es Kritik von China, aber auch von der deutschen Autoindustrie. Denn es ist klar, dass auch China jetzt Strafzölle erheben wird. Das ist die Kulisse, vor der Robert Habeck seine wichtigste Reise des Jahres startet. Der Minister fliegt mit der Bundesluftwaffe voraussichtlich am Sonntagnachmittag nach China. Es geht kurz nach Peking und dann in die wirtschaftlichen Zentren des Landes, Shanghai und Hangzhou, wo auch viele deutsche Unternehmen ihren Sitz haben. Claudia Scholz ist Korrespondentin Wirtschaft bei The Pioneer. Sie hat recherchiert zu Habecks Reise ins Reich der Mitte und dazu, was die Wirtschaft jetzt von ihm erwartet.
Ja, hi Chelsea. Ich habe mit dem Außenhandelschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Volker Dreyer, gesprochen. Und der meinte zu mir, Habeck müsse endlich mal ansprechen, was uns an China in wirtschaftlicher Hinsicht stört. Also er sollte ganz klar thematisieren, die ganz großen Überkapazitäten, die China gerade produziert und auf den deutschen Markt wirft. Zum Beispiel E-Autos oder billige Elektronikware. Und er soll ansprechen, dass China seinen eigenen Unternehmen ja viel mehr Subventionen zahlt als europäischen. Wenn es nach dem Verband der deutschen Industrie geht, dann sollte Habeck auch noch viel klarer kommunizieren, warum wir uns von China eigentlich gerade stärker entflechten wollen. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen erst exklusiv erfahren, dass nur 13 Wirtschaftsbosse mit in der Wirtschaftsdelegation von Habeck nach China reisen können. Der Platz sei logistisch begrenzt, sagt das Wirtschaftsministerium. Aber Reisen früherer Minister, zum Beispiel Sigmar Gabriel, haben ja gezeigt, dass es auch anders geht. Da waren zum Teil über 50 CEOs bei China-Reisen mit dabei. Man munkelt, Habeck will sich vielleicht auf Kanzlertauglichkeit trimmen und nur einen kleinen Kreis von Wirtschaftsvertretern um sich scharen. Zum Beispiel hatte ja Kanzler Scholz auf seiner China-Reise vor wenigen Monaten auch nur eine 12-köpfige Delegation dabei.
Die ausführliche Recherche unseres Politikteams lesen Pioneers in unserem Newsletter Hauptstadt, das Briefing. Fazit: Für Robert Habeck geht es also um viel. Einerseits muss er Peking klare Kante zeigen, zugleich darf er als Wirtschaftsminister kein Porzellan zerbrechen, denn die deutsche Wirtschaft steht und fällt mit dem chinesischen Markt, Dumpingpreise hin oder her. Und bei all dem muss er als Politiker eine bella figura machen, klingt wie eine Mission Impossible. Vielleicht hilft einfach eine gute Miene beim Besuch im Reich der Mitte. Ein chinesisches Sprichwort besagt, das Leben meistert man lächelnd oder gar nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Boris Rhein ist CDU-Ministerpräsident in Hessen. Mit Gabor Steingart spricht er über die Union nach der EU-Wahl und das Thema Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan.
Ich finde, dass das durchaus vertretbar ist.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Essenz der Tesla-Hauptversammlung. Stuttgart bringt die Fußball-EM in den öffentlichen Nahverkehr und eine neue Statistik zeigt Erstaunliches zum Hotel Mama.
Und eines ist ganz klar, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben gewählt und sie haben einen klaren Regierungsauftrag erteilt, und zwar an die CDU Hessen. Die CDU Hessen hat den klaren Regierungsauftrag der Bürgerinnen und Bürger.
So klang ein euphorischer Boris Rhein nach der Landtagswahl in Hessen im Herbst. Er hatte für seine CDU den Sieg geholt. Rhein war als Ministerpräsident bestätigt worden. Gemeinsam mit der SPD regiert der 52-Jährige seitdem offenbar zur Zufriedenheit der Hessen. Auch bei der EU-Wahl am Sonntag war die CDU mit 30% klarer Wahlsieger. Also alles in Butter bei der CDU? Die Partei ringt mit vielen politischen Fragen. Von innerer Sicherheit bis hin zur Frage, wer für die Union als Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Gabo Steingart hat Boris Rhein vor Publikum an Bord der Pioneer One begrüßt und mit ihm über die Union und die Stimmung in der Partei gesprochen. Zuerst ging es vor dem Hintergrund des Messermords von Mannheim um das Thema Abschiebung.
Herzlich willkommen, Herr Rhein. Kommen Sie zu mir.
Hallo. Hallo.
So, schön, dass Sie da sind. Die Afghanistan-Frage ist aufgeworfen durch Mannheim und durch die Abschiebungsprobleme, die sich daraus ergeben. Nun sagt Ihr Kollege Wüst aus Nordrhein-Westfalen, Sie kennen ihn.
Sehr gut sogar.
Sehr gut. Herr Wüst sagt, dann müssen wir halt jetzt mit den Taliban verhandeln. Wir können es nicht bei Erklärungen lassen, wir schieben ab und dann wird wieder nichts draus. Teilen Sie das mit den Taliban verhandeln?
Also ich teile das eins zu eins. Ich will es mal ganz generell sagen. Wer in dieses Land kommt, weil dieses Land Werte hat, weil dieses Land Frieden hat, weil dieses Land Freiheit hat, weil es ein Rechtsstaat ist und am Ende all das beschädigt, all das gefährdet durch eine solche Tat, der muss dieses Land auch wieder verlassen. Egal wohin. Ob das Syrien ist oder ob das Afghanistan ist. Und ganz ehrlich, ja natürlich muss man dann mit denen, die vor Ort das Sagen haben, reden, dass sie ihre Leute zurücknehmen. Und wissen Sie, Herr Steingart, wir machen das ja in ganz vielen anderen Fragen auch. Wir haben ja, ich nenne das mal technische Verhandlungen mit den Taliban, beispielsweise über die Ortskräfte. Also wer kommt hierher und wer kommt nicht hierher, die Gespräche führen wir ja schon. Und deswegen leuchtet mir nicht ein, dass man daraus eine solche Debatte macht, wir würden damit die Taliban stärken. Also wie gesagt, es laufen bereits Gespräche in anderen Fragen und für uns ist es doch wichtig, dass diese Leute, die unser Recht so mit Füßen treten und die uns so gefährden, auch wieder rauskommen.
Nun ist es mit dem Reden nicht getan, das haben die anderen Rückführungsabkommen gezeigt, da wird nach Geld gefragt, daraus wird ein Geschäft. Würden Sie auch dafür plädieren, Stichwort Checkbuchjournalismus, so hieß das früher beim Spiegel, daraus wurde dann die Scheckbuch-Diplomatie bei Hans-Dietrich Genscher. Würden Sie so weit gehen zu sagen, da müssen wir auch Geld an die Taliban überweisen?
Naja, wir machen es an anderen Stellen ja auch. Das EU-Türkei-Abkommen ist ja ein Abkommen, mit dem wir Herrn Erdogan Geld geben, damit er eben die Grenze zulässt. So, das tun wir an anderen Stellen auch. Und an dieser
Erdogan,
Stelle,
Erdogan ist für Sie der Taliban der NATO?
Nein, um Gottes Willen. Das ist nur, ich sag mal, eine Frage. Natürlich müssen wir dann auch Geld in die Hand nehmen, um das umzusetzen, was wir hier wollen. Ich finde, dass das durchaus vertretbar ist. Und ich will nur das auch sagen. Der Bundeskanzler hat ja ein klares Wort gesprochen im Bundestag. Es war halt nur vor einer Wahl, wie so oft von dieser Bundesregierung vor einer Wahl Maßnahmen ergriffen werden. Sie muss jetzt auch gehalten werden, die Maßnahme. Sie muss auch umgesetzt werden. Ansonsten ist das demokratiegefährdend, weil die Leute die Nase davon voll haben, dass vor der Wahl was angekündigt wird und nach der Wahl wird es nicht umgesetzt. Und das ist etwas, was diese Bundesregierung ausmacht. Ich meine, die Ergebnisse zeigen ja, dass es nicht mehr so lange gut gehen kann mit
ihm. Ja, die Vorgängerregierung war da auch nicht viel besser, Herr Rhein, muss ich sagen. Das eine ist der Rechtspopulismus, das andere ist der Regierungspopulismus, Dinge anzukündigen, die dann nicht kommen, oder?
Ja, also ich glaube, alles bislang in Deutschland war besser als diese Regierung. Also das erstens. Und zweitens, Regierungspopulismus und Rechtspopulismus, da sind schon noch ganz schöne Welten dazwischen. Das würde ich mal nicht gleichsetzen, halte das sogar für gefährlich, das gleichzusetzen. Weil
Vergleichen heißt nicht gleichsetzen, Jürgen
ja,
Habermas.
In Frankfurt, alles in Frankfurt. Ordnung. Aber es kommt auch immer darauf an, was Menschen darunter verstehen. Aber sei es drum, um zur Sache zurückzukehren, es ist wichtig, das jetzt auch umzusetzen und den Worten jetzt auch Taten folgen zu lassen. Wir haben ja in der nächsten Woche die Ministerpräsidentenkonferenz und da werden wir über ganz viele Zuwanderungsfragen zu reden haben, wo wir als Länder von dieser Bundesregierung immer wieder vertröstet worden sind und zwar jetzt seit fast einem ganzen Jahr. Nehmen Sie mal das Thema Rückführung in Drittländer beziehungsweise Asylverfahren aus Drittländern. Jetzt muss die Bundesregierung mal zeigen, was ist eine Sache und was passiert. Butter bei die Fische.
So ganz ist das nicht verstehbar für den interessierten Laien. Wer ist eigentlich zuständig? Die Länder sind für Abschiebung zuständig. zuständig. Sie haben sogar einen eigenen Flughafen da in Frankfurt. Manche sagen ziemlich groß sogar, funktioniert vor allem im Unterschied zu unserem hier. Und trotzdem, Herr Rhein, Ihre Zahlen sehen nicht so viel besser aus. 13.400 Leute sind ausreisepflichtig. 13.400, das ist die Zahl. Und abgeschoben haben sie 1.400. Das ist ein Spurenelement. Beim Bier würde man sagen, fast noch alkoholfrei.
Also, erstens kann man damit nicht zufrieden sein, auch wenn die Zahlen derzeit eine Steigerung erfahren. Aber man kann damit nicht zufrieden sein. Nur den Boden dafür, dass in die Länder abgeschoben werden kann, muss natürlich die Bundesregierung bereiten. Das können wir gar nicht.
Warum
gar nicht
sagen Sie mal, woran
klemmt? Nein, das ist nicht unsere Zuständigkeit. Also wir haben ja nicht staatliche Verhandlungen zu führen mit einer anderen Nation. Das ist nicht unsere Aufgabe, dürfen wir gar nicht. Das ist unser Staatsverständnis in Deutschland. Das ist Sache der Bundesregierung. Und wissen Sie, es reicht nicht, dass ein sehr sympathischer Beauftragter quer durch die Welt reist und Gespräche führt. Das ist Chefsache. Der Bundeskanzler muss vor Ort mit den entsprechenden Regierungen Abkommen schließen, dass sie ihre Leute zurücknehmen. Sie sind im Übrigen ja auch staatsrechtlich dazu, völkerrechtlich dazu verpflichtet, ihre Leute zurückzunehmen, wenn wir sie zurückschieben. Und wer hier kein Bleiberecht hat, der muss eben zurückgehen. Und ich will es mal so formulieren, es gibt ja auch Hebel, um das umzusetzen. Wenn einer das nicht freiwillig tut, dann muss man eben die Hebel ansetzen. Dann gibt es beispielsweise keine Entwicklungshilfe mehr oder es werden keine Visa mehr erteilt oder. Es gibt ganz viel, man muss es halt nur machen. Einfach mal machen.
Und dann ging es natürlich auch um die EU-Wahl und die Situation der CDU.
Helmut Kohl würde sich im Grab rumdrehen, hat der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident von Ihnen gesagt, mit Blick auf, dass die 30% der CDU jetzt gefeiert werden wie eine Weltmeisterschaft. Aber diese 30% sind solide, aber was sind sie?
Ausbaufähig sind sie und ich glaube, man kann sie auch weiter ausbauen. Das wird unsere Aufgabe sein. Deswegen haben wir ja auch sehr vieles neu aufgestellt und neu justiert in der CDU. Nehmen Sie mal das Thema Migrationspolitik, nehmen Sie mal die innere Sicherheit. Sehr klare Aussagen, die Bürgerinnen und Bürgern deutlich machen. Es macht einen Unterschied, wer das Land regiert und es lohnt sich, jemanden zu wählen, der eben dieses Land anders regieren möchte. Das sind wir Christdemokraten. Da hat sich sehr vieles verändert. Ich weiß, dass es aus den 15er und 16er Jahren eine Vertrauenslücke gibt. Aber das ist auch genau der Grund, warum wir beispielsweise unser Grundsatzprogramm jetzt so breit diskutiert und so neu aufgestellt haben. Sie werden eine Union finden, die hier auch liefert bei den entscheidenden Fragen, die den Bürgerinnen und Bürgern auf den Nägeln brennen. So haben wir beispielsweise in Hessen einen Landtagswahlkampf gewonnen mit sehr klaren Ansagen, die wir dann nach der Wahl auch in einen Koalitionsvertrag gegossen haben.
Deswegen habe ich ja auch gedacht, Herr Rhein, wir laden Sie mal ein, wollen Sie mal kennenlernen hier in Berlin, denn Sie haben ein Ergebnis doch deutlich über dem Bundesergebnis geholt, in der heutigen Zeit, muss man sagen, in einem klassischen, wenn das noch so stimmt, SPD-Land jedenfalls. Die SPD rangiert jetzt sozusagen bei halber Größe der Union bei Ihnen. Insofern ist das ja keine richtige große Koalition, die Sie haben, sondern das ist CDU plus X, oder?
Also wir nennen das christlich-soziale Koalition.
Ja, aber weil Sie ein höflicher Mensch sind, oder?
Ja, wir haben fast 35%. Die Sozialdemokraten haben um die 15%. Das ist eine Konstellation, wo ich sehr empfehlen würde, eine solche Konstellation einzugehen.
Koch und Kellner.
Nein, also ich finde, man muss sich schon, sowas rächt sich immer, wenn man das in der Politik so macht. Man muss sich schon auf Augenhöhe begegnen. Aber eins ist auch klar, wenn wir 35 haben und die 15, wird sich das auch am Ende niederschlagen in der Politik. Aber das wissen die Sozialdemokraten auch. Und da braucht man gar nicht meines Erachtens lange drüber zu diskutieren. In Stil und in Sound und im Umgang miteinander, finde ich, muss es auf Augenhöhe stattfinden. Und das will ich auch sagen, weil ich einen großen Respekt vor der ältesten deutschen Partei habe, und das sind die Sozialdemokraten. Ich kann nur sagen, man kann gut mit denen zusammenarbeiten.
Nun würde
in dem Größenverhältnis, das muss ich schon noch hinzufügen.
Nun würde ja womöglich selbst das nicht reichen. Deswegen ist ja mittlerweile nicht mehr nur die Frage aufgeworfen, mit wem regiert man dann eigentlich, sondern auch mit wem nicht. Daher die Frage, wie halten Sie es mit Sarah Wagenknecht? War vor nicht allzu langer Zeit hier, hat einen vernünftigen Eindruck gemacht, hat viele Dinge gesagt, die auch in der Wirtschaft tatsächlich mehrheitsfähig sind, ist auf jeden Fall nicht mehr die Kommunistin, die sie vor 15 Jahren waren. Was halten Sie von ihr?
Tja, also das ist eine gute Frage.
Ja.
Also ich würde erstmal von einer Wahl ohne dies gar nichts ausschließen. Wir gucken uns mal an, was da los ist.
Also gar nichts, auch nicht die AfD.
Naja, das ist ja, ja, das ist gut. Ich danke, ja, Herr Steingart. Ich bin sehr dankbar für den Hinweis. Also mit der AfD brauchen wir nicht anfangen zu sprechen. So. Und ansonsten würde ich, was die Landtagswahlen im Osten betrifft, erstmal abwarten, was da passiert. Ich sag Ihnen, und wir werden uns am Wahlabend danach sprechen, ich sag Ihnen, dass Michael Kretschmer oder auch Mario Vogt und auch Jan Redmann richtig gute Ergebnisse bekommen werden, weil das Typen sind, die sehr deutlich machen können, dass sie stehen, dass sie eine andere Politik wollen, weil sie mich konkret nach Frau Wagenknecht gefragt haben. Also da muss man schon mal sagen, das ist schon eine ganz schöne Blackbox, der Laden, ne? Ich weiß nicht, was da drin steckt. Ich weiß nur, dass die 650 Mitglieder haben. Das finde ich auch, also finde ich auch überschaubar. Das muss man sich alles mal sehr genau anschauen, wer da alles Verantwortung für was trägt, was jetzt wirklich gilt bei denen. Ich würde raten oder vorschlagen, erstmal angucken, ein bisschen abklopfen und in die Blackbox reinschauen, um Gewissheit zu erlangen, was da wirklich drin los ist.
Ich bedanke mich bei Boris Rhein, ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch für diesen munteren, fröhlichen, sommerlichen Abend, trotz der ernsten Themen. Dafür vielen, vielen Dank an alle.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Elon Musk zu seinen Aktionären gesprochen. Was bei der großen Tesla-Hauptversammlung wichtig war, das erzählt uns Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Hi Chelsea, also das wahrscheinlich Interessanteste war, dass die Aktionäre das 56 Milliarden Dollar schwere Vergütungspaket für Elon Musk abgesegnet haben, um mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viel das ist. Das ist die Wirtschaftsleistung von Island und Malta zusammen. Man kann das tatsächlich auch als eine Art Vertrauensbeweis sehen, den die Aktionäre Musk da jetzt entgegengebracht haben, weil nicht nur Kleinanleger, sondern auch echt große Investoren dafür gestimmt haben. Und man muss auch ganz klar sagen, Musk und die Führungskräfte bei Tesla hatten auch sehr dafür geworben, dass die Aktionäre dafür stimmen. So wurde zum Beispiel in der letzten Zeit sehr viel Werbung auch auf Social Media geschaltet und es wurden auch Werksführungen zum Beispiel angeboten. Bevor das Geld in Form von Tesla-Aktien jetzt aber an Musk übergeben wird, könnte es tatsächlich noch einen monatelangen Rechtsstreit über ein Vergütungspaket von Anfang des Jahres geben. Da hatte nämlich eine Richterin entschieden, dass Musk die Entscheidung über das Paket in unzulässiger Weise kontrolliert hätte und es versäumt hätte, die Anleger richtig zu informieren. Diesmal wurde deshalb auch ganz genau darauf geachtet, dass die Anleger umfassend informiert werden. Abgesehen von dem Vergütungspaket wurde auch zugestimmt, dass der Rechtssitz von Tesla jetzt von Delaware nach Texas umzieht. Also auch das war interessant. Ansonsten, die Anleger waren super happy. Die Aktie schloss gestern mit einem Plus von 2,9%.
Wir behalten das Thema auf jeden Fall im Auge. Und dann lass uns noch kurz auf Adobe schauen. Die Software-Schmiede hat Zahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen?
Sehr gut tatsächlich. Adobe konnte die Erwartungen der Analysten mit seinem Umsatz übertreffen. Grund dafür ist, dass Adobe auch gut von den neuen KI-Entwicklungen profitieren kann. Adobe hat zum Beispiel seine Bildbearbeitungssoftware Photoshop mit der selbst entwickelten künstlichen Intelligenz Firefly ausgerüstet. Und die kann zum Beispiel aus einer Kritzelzeichnung als Grundlage dann mit zusätzlichen Anweisungen ein professionelles Bild erstellen. Und das ist tatsächlich sehr neu in dem Bereich. Analysten weisen aber darauf hin, dass der Wettbewerb in den Bereich immer härter werde, weil solche KI-gestützten Programmierhilfen auch jetzt von vielen Startups aufgegriffen werden. Die Anleger von Adobe waren aber trotzdem echt begeistert von den Zahlen und schickten die Aktien nachbörslich um 14,8% nach oben.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass wir an deutschen Bahnhöfen viel zu oft das hier hören.
Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung.
Nun stellen Sie sich aber mal vor, Sie sitzen nichtsahnend in der Bahn und plötzlich ertönt stattdessen dieser 80er-Jahre-Klassiker aus den Lautsprechern. Genau das kann Ihnen ab morgen in Stuttgart passieren. Und warum das Ganze? Naja, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Tor geschossen hat. Das hat jetzt der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper angekündigt. In den Stadtbahnen, Bussen und an den Haltestellen wird bei jedem EM-Tor der Nationalmannschaft Major Tom gespielt. Nachdem in einer Online-Petition Zehntausende für den Song abgestimmt hatten, ernannte ihn der DFB Anfang Juni per Instagram zur offiziellen deutschen Torhymne.
Wie findest du eigentlich Major Tom als Torhymne?
Richtig geil, überragend. Ich freue mich.
Die gibt uns eine gute Emotion. Das machen wir.
Nationalspieler wie Kai Havertz oder auch Co-Trainer Sandro Wagner sind also schon mal begeistert und auch Sänger Peter Schilling ist gerührt.
Besser geht's nicht. Das Publikum hat deinen Song angenommen, über 40 Jahre hinweg sozusagen gepflegt. Und jetzt kommt dieser Moment, dieser eine Moment. Das ist das, wofür man arbeitet.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Song möglichst oft ertönt. Wie oft hat man schon einen Grund zu feiern, während man auf den verspäteten Bus wartet oder in der überfüllten Bahn steht? So können wir uns alle bei jedem Tor der Nationalmannschaft ein kleines bisschen wie Major Tom fühlen. Völlig losgelöst von den kleinen Alltagssorgen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass immer mehr Menschen in ihren Mitte- und späten 20ern bei ihren Eltern wohnen, sich aber dann Worte wie Nesthocker oder Gast im Hotel Mama anhören müssen. Wie auch bei solchen Kurzreportagen hier bei TAF.
Mit gerade mal 20 Jahren sagt sie Tschüss zu Hotel Mama. Sie hingegen wohnt mit 25 noch bei Mutti.
Laut EU-Statistikbehörde ist in Deutschland das durchschnittliche Alter, in dem junge Erwachsene ausziehen, auf knapp 24 Jahre gestiegen. Bei den Betroffenen ist das Thema häufig mit Scham behaftet. Das gesteht auch die 25-jährige Merle bei dem Format Follow Me Reports.
Außerdem habe ich schon, ja, eine Scham oder so. Das bin ich nicht frei von, auf jeden Fall.
Und weil du mit deiner Mutter noch zusammenlebst.
Ja, schon. Es ist schon etwas, was ich jetzt vielleicht nicht gleich erzähle.
In anderen Kulturen ist es auf jeden Fall sehr viel üblicher, dass Kinder noch viel länger zu Hause sind.
Ja, total. Und ich hätte vielleicht auch selbst gerne so ein bisschen ab und zu den Vibe von, klar.
Zumindest hierzulande herrscht die Idee vor, dass das Ausziehen mit dem Erwachsenwerden einhergehen muss. Auch bei mir in den USA ist das so. Mit 17 bin ich losgezogen ins Leben. Aber im Süden Europas zum Beispiel ist es völlig normal, dass man länger zu Hause bleibt. In Italien liegt das durchschnittliche Auszugsalter bei 30 Jahren, so auch in Spanien. Kulturelle Werte und enge Familienbindungen spielen dabei eine große Rolle. Viele ziehen erst aus, wenn sie selbst heiraten und eine Familie gründen. Und außerdem ist es natürlich finanziell leichter, wenn man bei den Eltern bleibt. Vielleicht ist es also vernünftiger, möglichst lange zu Hause im Hotel Mama zu bleiben. Ob es mehr Spaß und Lebenserfahrung bringt, das muss jeder selbst entscheiden. Been a long time. Been a long time on my own. It's been a long time in the shadows, but I don't wanna hide. Ich wünsche Ihnen jetzt einen selbstbestimmten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. The darling for you. It's been a long time coming. It's been a long time feeling blue. It's been a long time running, but now I'm running to you. Let me tell ya, I know I've fallen short before, but I'll burn the boats along the shore. Just so you know, the darling for you. So you know, the darling for you, I'll bring it home. The darling for you.